Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt zwei gute Gründe, heute mit Thomas Carter zu reden. Zum einen fand vor genau 40 Jahren in Bonn eine der größten Friedensdemonstrationen der alten Bundesrepublik statt. Und zum anderen redet er heute in Köln auf der Phil Cologne über Krieg und Frieden. Thomas Carter ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt praktische Philosophie an der Universität Leipzig und er ist Herausgeber unter anderem von Büchern wie Der Friede ist keine Idee oder Der verweigerte Friede. Schönen guten Morgen, Herr Carter.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Sind Sie Pazifist?
Ja, ich bin Pazifist.
Was heißt denn das heute im Juni 2022?
Na, ich denke mal, das geht gar nicht nur darum, was das heute im Juni 2022 heißt, sondern was Pazifismus grundsätzlich meint. Und da ist es mir immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass Pazifismus nicht bedeutet die Ablehnung jeglicher Form der Anwendung von Gewalt. Das ist ein radikaler Pazifismus, der ist sicherlich nicht der meine. Und das bedeutet, dass es Situationen geben kann, in denen die Anwendung von Gewalt unausweichlich oder aber eben auch gerechtfertigt ist. Und so ist es eben gerechtfertigt, dass die Ukraine sich mit militärischen Mitteln gegen den völkerrechtswidrigen Angriff der Russen verteidigt.
Das würde in meiner Logik bedeuten, dass es auch gerechtfertigt ist, dass die Bundesrepublik die Ukraine mit schweren Waffen dabei unterstützt.
Ja, weil die Situation ja die ist, dass wir als Dritte uns zu diesem Konflikt verhalten müssen. Und da gilt das Prinzip, dass jemandem in einer Notlage zu helfen ist. Und dabei ist ja eben die entscheidende Voraussetzung die, dass der Angriff Russlands gegenüber der Ukraine völkerrechtlich objektiv illegal ist. Und daraus ergibt sich für uns die Verpflichtung, dem in Not befindlichen Ukrainern zu helfen. Die schwierige Frage ist, mit welchen Mitteln diese Hilfe dann realisiert wird, weil aus der reinen Pflicht, jemandem zu helfen, noch nicht eindeutig klar ist, mit welchen Mitteln dann diese Hilfe auch realisiert werden kann.
Dann reden wir uns mal als Deutsche jetzt ein bisschen raus und nehmen ein Beispiel aus Großbritannien. London hat beschlossen, der Ukraine Raketenverteidigungswaffen mit einer Reichweite von über 80 Kilometern zur Verfügung zu stellen. Was bedeuten würde, die Ukraine wäre natürlich im Grenzgebiet in der Lage, über die Grenze zu Russland hinauszugehen. Ich will keinerlei Absichten unterstellen, aber da ist die Frage, was ist noch Verteidigung und was ist sozusagen eine Art Angriff als Verteidigung? Das spielt doch dann sicherlich eine Rolle.
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle und das ist selbstverständlich wiederum eine sehr schwer zu beantwortende Frage oder eine Frage, die man nicht eindeutig beantworten kann. Die Verteidigung der Ukraine wäre sicherlich dann überschritten, wenn sie auf das Territorium Russlands mit Truppen einmarschiert.
Das ist jetzt natürlich, und das finde ich sehr angemessen, eine extreme Differenzierung, bei der am Ende auch Fragen offen bleiben. Nicht zuletzt, weil wir beide ja auch keine Militärexperten sind. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, Pazifismus und so eine Form von Differenzierung geht für mich nicht zusammen. Pazifismus ist eben Frieden schaffen ohne Waffen.
Ja, das ist das, was man in der Debatte um den Pazifismus als Zielpazifismus bezeichnet. Das heißt, das Ziel, Frieden ohne Waffen zu schaffen, ist nach meinem Dafürhalten normativ verpflichtend. Und daraufhin muss sozusagen Politik ausgerichtet sein, ein internationales System so zu schaffen, dass in ihm Krieg vielleicht nicht unmöglich, aber mit maximalen Schwierigkeiten belegt wird. Und das zeigt ja gerade jetzt wieder die Situation, dass wir da in den internationalen Organisationen, vorzüglich der Vereinten Nationen, einen kardinalen Fehler, wenn man so sprechen darf, haben, dass nämlich Russland als Aggressor zugleich Vetorecht im Sicherheitsrat hat und sozusagen der Verstoß gegen Artikel 2 der Charta, der mit dem Angriff ja vorgenommen worden ist, effektiv nicht durch die internationale Gemeinschaft sanktioniert werden kann.
Das heißt, man bräuchte im Prinzip, was ja viele auch in anderen Zusammenhängen fordern, eine UN-Reform. Aber andererseits, wer Mitglied des Sicherheitsrates ist, beschließen die jetzigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen ein logistisches Problem.
Ja, das ist ein logistisches Problem und das kann einen in gewisser Weise auch zu einer Verzweiflung treiben. Aber man hat ja gesehen an dem Beschluss der Generalversammlung, auch wenn der keine völkerrechtliche Bindekraft hat, wie groß dann doch aber auch international der Widerstand gegen das ist, was Russland getan hat. Und dass die UN oder beziehungsweise der Sicherheitsrat nur schwer zu reformieren, ist doch klar. Aber wer hätte 1914 gedacht, dass wir mal ein solches internationales System überhaupt haben?
Denken wir mal zurück, nicht an 1914 oder 40, sondern an die frühen 80er. Einer der Anlässe für unser Gespräch jetzt ist ja diese große Friedensdemo in Bonn 1982. Sie haben ja schon, ich darf das verraten, gesagt, da waren Sie nicht dabei, aber Sie haben prinzipiell an Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel teilgenommen. Das ist interessant, weil blenden wir zurück oder erzählen wir es denen, die es gar nicht wissen, der NATO-Doppelbeschluss, da ging es um die Stationierung US-amerikanischer Atomwaffen in Deutschland. Und das sollte, ist am Ende ja auch passiert, eine Reaktion sein auf Atomwaffen auf sowjetischer Seite. Was ist da für Sie der Unterschied? Oder sagen Sie im Nachhinein, nee, das war schon richtig, nur mein Protest war falsch?
Ich wüsste jetzt nicht genau, was an dem Protest falsch sein soll. Weil er richtete sich ja gegen eine weitere Aufrüstung mit atomaren Waffen in Europa, die vor allen Dingen auch das Ziel hatten, das war Teil ja der NATO-Strategie, dass bei einem Angriff des Warschauer Paktes das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und der damaligen DDR mit Atomwaffen beschossen worden wäre. Das heißt, der NATO-Doppelbeschluss implizierte sozusagen die Selbstzerstörung der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat eben in großer Weise Menschen auf die Straße gebracht, um dagegen zu protestieren.
Würden Sie aber im Nachhinein sagen, was ja manche Historiker, also neueste Zeithistoriker inzwischen behaupten, dass diese Ansage damals in den 70ern und 80ern, was den Dritten Weltkrieg verhindern könnte, sei eben nur gegenseitige Abschreckung, sei nur auch atomare Aufrüstung, Gleichgewicht des Schreckens hat man das genannt, dass das im Prinzip eine Rechnung war, die am Ende ja aufgegangen ist und das ist sozusagen im Nachhinein betrachtet alles richtig war. Gehen Sie da mit?
Nein, da gehe ich nicht mit, weil das Kalkül, auf Gewalt zu setzen, um Stabilität zu schaffen, aus einer normativen Sicht schlicht und ergreifend falsch ist. Und dieses System ist ja stabil vermeintlicherweise gewesen, aber es ist ja auch von Historikern gezeigt worden, wie oft man haarscharf an einer atomaren Eskalation vorbeigegangen ist oder vorbeigekommen ist und sei es eben aufgrund von technischen Fehlern.
Ich frage Sie das nicht aus historischen Gründen, obwohl natürlich, wir reden über 82 gerade, aber eigentlich rede ich auch über die Gegenwart. Wir haben über Unterstützung für die Ukraine geredet, aber diskutiert wird ja auch über ein diskutiertes Gut, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Geplant ist eine Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland, nicht mit Atomwaffen, aber eine enorme Aufrüstung. Sagen Sie da, das ist mit meinem, dem Thomas-Carter-Pazifismus auch noch vereinbar oder nicht mehr?
Das wäre dann vereinbar, wenn es tatsächlich darum geht, so etwas wie eine Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr herzustellen. Wie weit sie gegenwärtig verteidigungsfähig ist oder nicht, das kann ich nur aus dem beurteilen, was ich sozusagen darüber lese. Ich hätte dann ein Problem mit einer weiteren militärischen Ausrüstung der Bundeswehr, wenn das sozusagen die einzige politische Ausrichtung wäre. Aber wenn die sich verbindet mit einer Strategie, das internationale System weiter auszugestalten, dass es sozusagen stabiler wird, was die Möglichkeit der Verhinderung von Kriegen angeht, dann hätte ich damit kein prinzipielles Problem.
Der Philosoph Thomas Carter im Deutschlandfunk Kultur heute Nachmittag in Köln, am frühen Nachmittag ist es schon, auch auf der Phil Cologne zu erleben. Herr Carter, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kassel.